Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Ralf Roman und heute vom Irschenberg. Das ist Deutschlands höchstgelegene Raststelle und wir sind mitten in der Feriensaison.
Jetzt bin ich mit meinem Dallmayr To Go Kaffee, Enjoy Quality Kaffee, vor der Tankstelle und beobachte die Tankvorgänge. Berlin ist ganz vorne im Rennen, dann kommt Hannover, dazwischen Hamburg, dann EM, da muss ich nachdenken, was das für ein Kennzeichen ist, und dann kommen die Italiener, die Spanier und ganz links draußen, glaube ich, Bulgarien. Mal schauen, wer es am schnellsten hinkriegt. Von Automarken sind im Rennen Audi, BMW, nochmal ein Audi, ein Skoda, VW und ein Opel.
Sommer in Bayern. Ich bin die halbe Stunde von München Richtung Süden zur Raststelle Irschenberg herausgefahren, weil mich dieses spezifische Feriengefühl interessiert. Das ist nicht das der Reise an sich, sondern eigentlich ein Gefühl der mobilen Nichtbewegung. Ein ständiges Kommen und Gehen, das aber nicht voranführt.
Ja, da beschwert sich jetzt jemand. Genau, der Berliner war nämlich schon im Shop und hat sich da einen Ja, vielleicht war das zu hören. Also der Berliner Opel-Fahrer hat das Auto stehen lassen und ist nicht nur zum Zahlen hineingegangen, sondern auch zum Kaffee holen oder Kaffee trinken, was die Fahrer hinter ihm, die Männer hinter ihm nicht so begeistert hat. Das gab jetzt einen Anschiss, aber das lässt ihn kalt anscheinend. Ja, der fährt jetzt rechts rum, scheint sich nochmal einen Parkplatz zu suchen.
Dieses Zwischendrin, das mich auch in der Warteschlange zum Beispiel im Flughafen überkommt oder beim Anschauen des Wuselns in der Bahnhofshalle.
Ansonsten ist alles ruhig. Vielleicht mal ein Hinweis auf die Preise zurzeit. 133,9 Cent. 154,9, 156,9, 175,9, Truck Diesel 133,9 und V-Power Diesel 152,9.
Sozusagen mobile Übergangsrituale, Rite de Passage. Und die sind am Irschenberg ganz besonders. Das liegt an dieser perfekten Blickregie von der Autobahn auf das volle Alpenpanorama. Die Raststätte als gebaute Schwellenerfahrung. Ab da ist Süden. Das ist Bayern.
Darf ich Sie schnell mal was fragen?
Natürlich.
Wo kommen Sie denn her? Wo wollen Sie denn hin?
Wir kommen aus Kassel und wollen jetzt nach Italien.
Wie lange hat die Fahrt jetzt von Kassel hierher gebraucht?
Die Fahrt an sich hat eigentlich nur einen Tag gedauert. Dann waren wir noch 3 Tage auf einem altertümlichen Schmiedefestival. Da hat uns jemand mit hingenommen. Und seit heute versuchen wir dann weiterzukommen.
Ein altertümliches Schmiedefestival hier in der Gegend?
Ja, Schmiedefeuersymposium hieß es, glaube ich. Da versuchen die Schmiede und auch Hobbyschmiede die altertümlichen Bräuche aus der Eisenzeit, 600 vor Christus, nachzuahmen, wie sie damals das Eisen gegossen haben, geschmiedet haben, das Erz gewonnen haben. Und da waren wir, das fanden wir ganz interessant. Und ja.
Und wollten Sie da hin auf dieses Schmiedefestival oder wie hat sich das ergeben?
Uns hat einer mitgenommen, der hat gesagt, er fährt da hin, haben wir nicht mitwollen und dann haben wir ja gesagt.
Sehr schön.
Und Sie können uns nicht zufällig mitnehmen nach Innsbruck?
Leider nein.
Schade.
Leider nein.
Das ist ziemlich schwierig im Moment, ja. Wir überlegen, ob wir ein Schild aufstellen und uns einfach irgendwo hinsetzen.
Also, weil die Stehen hier so mühsam ist und das Fragen so mühsam ist.
Ja,
was ist der Grund?
Und dann können die Leute halt auch selber entscheiden, ob sie dann anhalten oder nicht, wenn sie das Schild sehen.
Ne? Waren jetzt viele, Tramper hieß das ja früher, wie heißt das jetzt? Für Autostop?
Nee, es heißt immer noch Tramper. Hitchhiker.
Ja. Waren jetzt viele Hitchhiker unterwegs, so Norden nach Süden?
Also wir haben, glaube ich, auf der ganzen Reise seit Mittwoch 3 getroffen. Ja, mehr nicht.
Das klingt jetzt nicht nach viel.
Nee, das klingt nicht nach viel. Ich glaube, früher war das mehr. Aber die Leute, glaube ich, haben ein bisschen Angst davor oder fühlen sich unwohl dabei, die Leute mitzunehmen. Obwohl es ja eigentlich spritsparender ist und umweltfreundlicher und man lernt Leute kennen, man redet Sachen mit Leuten, die man sonst keinem erzählt. Aber die scheinen alle was dagegen zu haben. Sehr schade.
Oder liegt es vielleicht auch an den Online-Möglichkeiten, Mitfahrgelegenheiten zu buchen?
Ich finde, das ist nicht mehr so ein großes Abenteuer. Da hat man dann alles schon fest in den Händen und wir fahren einfach los und gucken, wo wir ankommen. Das ist interessanter.
Und wie ist jetzt dann so Irschenberg da einzuordnen? Gut, schlecht, mittel? In der nach oben offenen Mitnehmskala?
Wir haben erstmal gedacht, dass es sehr positiv ist, weil viele Leute hier sind, aber es scheint ja nicht so gut anzukommen mit den Trampern. Deswegen eher nicht so gut. Aber schauen wir mal.
Schauen wir mal. Ja, noch die Frage, haben Sie sich jetzt gezielt hierher bringen lassen oder sind Sie einfach ausgestiegen, weil hier Schluss war?
Hier haben wir uns gezielt herbringen lassen, weil wir haben noch nette Leute kennengelernt auf dem Schmiedefestival und dann hat der eine gesagt, der fährt uns hier hin. Die haben wir rausgesucht, wir haben eine Karte dabei und dann wollten wir mal schauen, ob das klappt. Weil wir sind auch erst eine halbe Stunde hier.
Ah ja, gut, da geht ja noch viel wahrscheinlich.
Ja, da geht noch was, deswegen. Das ist alles okay so.
Dann danke ich sehr herzlich.
Ich danke. Schönen Tag.
Danke. Der Irschenberg, das sind erstmal zwei Tankstellen, ein Rasthaus, ein Motel, mindestens drei Cafés, zwei Schnellrestaurants, McDonald's und Burger King, ein großes Gebäude der Kaffeerösterei Dienzler, ebenfalls mit Gastro, daneben ein Fußball-Fanshop von Bayern München, ein Premium-Store von Quicksilver, also was für Skater, Snowboarder und Surfer auf dem Weg nach Süden, daneben das Gelände der Firma Waldschutz, ein Autobahnabschleppdienst samt Kfz-Werkstatt. Die schmale Straße ein Stück weiter kommt dann in einem alten Bauernhof ein kleines Antikmöbelgeschäft, das allerdings heute am Sonntag geschlossen hat. Irschenberg an der A8 von München nach Salzburg ist also nicht nur eine Raststätte, sondern eine Mischung. Eine Mischung aus Raststätte, Autohof und kleinem Gewerbegebiet.
Ja, jetzt bläst es nicht schlecht. Seite. Christoph 1, der ADAC-Rettungshubschrauber, hebt eben von der Wiese an der Raststelle Irschenberg ab. Der Notarzt, die Luftrettung, hat einen Mitarbeiter der Firma Waldschütz aufgenommen. Genaueres weiß ich noch nicht und fliegt mit seinem Patienten jetzt in die nächste das nächste Krankenhaus.
Ja, und hinter mir geht der Saugbläser wieder los, der die Grillanlagen für den Fanshop von Bayern München pflegt. Neben dem Rettungsfahrzeug stehen noch einige Personen beisammen. Zum einen eben vom Rettungsdienst, dann zwei Polizisten, eine Polizistin, ein Polizist, die die Ankunft des Helikopters geregelt haben, sowie Angestellte der Firma Waldschütz, die hier den Abschleppdienst und die Reparaturangelegenheiten für die Bundesautobahn Richtung Süden erledigt.
So,
soll ich da mal reingehen?
Ja, gerne.
Ja,
bitte gehen wir
mal
hinauf.
Ja, er hat auch
so, wenn Sie Platz nehmen wollen.
Ja, jetzt ist die Frage, sollen wir das hier machen oder sollen wir über das Gelände ein bisschen laufen? Oder?
Ich wollte mal schnell zwei, drei Unterlagen holen.
Genau, kein Problem.
Dass man sich, nehmen wir uns dabei Platz. Was, ja. Wollen Sie ein Tasse Kaffee dabei oder was?
Oh, das wäre nett.
Okay. Mit Milch und Zucker?
Mit Milch.
Mit Milch.
Das wäre super. Genau. Ich setze mich hin und warte auf Sie.
So. Dass ich alle Daten noch
so. Richtig so. Das ist ein schönes, ist das ein Fotoalbum oder ist das?
Nein. Das ist. Das sind die ganzen Mitarbeiter.
die 51 hier gearbeitet haben auf der Autobahn, wo das Haus ausgebaut worden ist. Und die haben alle bei meinen Eltern im Bauernhof gewohnt und die haben dann in dieses Gästebuch eingeschrieben.
Ja, sehr schön, dass Sie auf der linken Seite, das ist kein Aquarell, aber ein Farbstift, ein Buntstift zeichnen.
Das ist ein Architekt gewesen, der das gezeichnet hat. Und die haben halt da dann, wie gesagt, wir Autobahner denken immer gerne an Waldschutz. Das sehr schön. Diese ganze Mannschaft von der Bauleitung angefangen bis zu den Arbeitern und.
Genau, das ist noch mit Füller geschrieben.
Ja,
alles. Also, heute wäre, glaube ich, eher der Kugelschreiber voran.
Ja. So.
Na, danke. Dankeschön. So, jetzt sitzen wir wieder mit meinen vielen Aufnahmegeräten ein bisschen rum, hin und her schieben, weil das Mikrofon hier ist das Bessere.
So. Es ist ein Gästebuch, weil sehr, sehr viele Gäste, die dann hier in Irschenberg Urlaub gemacht haben, sind bedingt durch eine Panne, die sie hier erlitten haben am Irschenberg, dann Dauergäste geworden. Und das haben, also meine Eltern haben früher mit eine Pension gehabt. Und da haben diese Gäste dann, es war ja international, wenn man das so durchblättert, dann ihren Dank oft gebracht und haben dann in diesem Gästebuch ihren Vers reingeschrieben oder ihren Dank. Und wir haben Gäste gehabt, die durch die Panne oft dann 10, 20 und 30 Jahre gekommen sind. Und erst vor ein paar Tagen war ein Herr da, der ist 50 jetzt und der ist als 14-jähriger Schüler mit seinen Eltern hier liegen geblieben und macht immer noch in Irschenberg Urlaub oder Umgebung. Also das war halt dann oft diese Resonanz von Leuten, die nach Italien wollten, eine Reparatur machen lassen mussten, nicht mehr so viel Geld haben, dass sie in Italien noch Urlaub machen konnten und sind halt dann in Irschenberg geblieben. Da hat zum Beispiel ein Ehepaar, die hier Jahre ihren Urlaub verbracht haben, sogar ein Lied auf dem Irschenberg geschrieben und. Es gab auch schöne Zeichnungen, jetzt müssen wir mal schnell schauen.
Ah ja, hier, sehr schön, das Auto, das eine Kuh anfährt.
Nein, das ist ein Ochse, der mit seinem Schwanz die Stoßstange eines VW-Käfers umschlingt und den über den Irschenberg abschleppt. Und dann, wenn es zum Beispiel nur hier, wie das Gedicht anfängt, in Bayernsbergen wollten wir kamen aber nur bis hier, am Irschenberg, da war es aus, der Wagen wollte nicht mehr, oh graus. Firma Waldschütz doch mit kundiger Hand den Schaden aus dem Motorband, auch hat man uns so nett betreut, drum blieben wir bis heute. Zurück nach Hamburg, jetzt unser Ziel, da hilft die Wehmut auch nicht viel, doch unseren Waldschützen wünschen wir voll Dankbarkeit alles Gute hier. Und das sind halt diese Sachen, die die Leute da reingeschrieben haben.
Genau, das ist vom 12. Juni 1962, da war ich noch nicht auf der Welt, auf jeden Fall.
Und wie gesagt, das ist also dieses Buch, das also über wirklich viele, viele Seiten solche Eintragungen hat und dann die Leute überwiegend dankbar waren, dass man geholfen hat und dass hier in dieser schönen Gegend ihren Urlaub dann verbringen konnten. Wie gesagt, der Irschenberg ist schön und auch nicht so gefährlich, wie man es immer sagt.
Der Irschenberg, das bedeutet weit über 8000 Besucherinnen und Besucher am Tag. Das heißt auch locker 300 Autos, die gerade die Parkplätze nutzen. Jetzt im Sommer in der Hochphase der Ferien stehen sie noch dichter gepackt. Nicht immer ganz im Einklang mit der Straßenverkehrsordnung. Dazu die Wohnmobile, die Familienvans, im Durcheinander die Gespanne, die Karawane, hier gern viel mit dem orangen Autokennzeichen aus den Niederlanden. Ja, und jetzt habe ich noch die Cabrios vergessen. Da ist eins. Alfa Romeo. Aus München fährt da vorbei. Wohin geht's?
Also, wenn, bleibe ich erstmal hier am Chiemsee. Aber das mache ich wetterabhängig. Und wenn das Wetter nicht schön wird, dann geht's in den Süden, wahrscheinlich nach Kroatien.
Und Sie sind denn mit dem Wohnwagen dann da? Oder?
Ich bin mit dem Wohnmobil unterwegs.
Gibt es da Probleme mit dem Parken? So wie in Italien zum Beispiel, dass man nicht überall stehen bleiben darf über Nacht?
In Kroatien müssen Sie auf einen Campingplatz fahren. Und hier würde ich es natürlich auch machen, auf dem Campingplatz fahren, außer vielleicht jetzt hier an der Autobahn für eine Übernachtung. Wenn man dann weiterfährt in den Süden, dann eben auf der Autobahn erschütten. Wenn der Platz da ist, na, aber Sie sehen ja, es ist so wenig Platz, weil die LKWs stehen schon kreuz und quer. Da ist es ein bisschen problematisch.
Die stehen kreuz und quer. Das ist natürlich auch heute Sonntag, ja, da müssen sie stehen bleiben und deshalb ist es doppelt voll wahrscheinlich.
Hier gibt es inzwischen diese Zusatzschilder für Wohnmobile. Die gab es früher nicht. Ein Wohnmobil ist kein Pkw. Und dann hatten sie nur das Verkehrszeichen Pkw oder Lkw. Pkw durfte ich nicht stehen mit dem Wohnmobil. Lkw durfte ich nicht stehen mit dem Wohnmobil. Hier gibt es inzwischen Schilder für Wohnmobile. Das ist ganz gut so.
Ist Irschenberg für Sie eine wichtige Raststätte oder ist die eher zufällig?
Die ist jetzt zufällig, weil ich wollte jetzt hier erstmal Schluss machen, bevor ich morgen zum Chiemsee fahre. Es ist ja nicht mehr weit und dort suche ich mir dann halt einen Campingplatz, wo ich dann übernachte.
Ich finde diese Raststätte ja sehr interessant, weil sie zum einen eben nur auf einer Seite der Autobahn ist, also für beide Fahrtrichtungen. Und zum anderen hat sie ja diese Erweiterung da hinten raus zum McDonald's und zum Kaffeedienstler oder dann eben noch zu der weiteren Tankstelle.
Das war mir jetzt nicht bekannt. Ich bin jetzt hier runtergefahren, bin direkt hier in Richtung dieser Tankstelle gefahren, Richtung der Shell hier. Und habe das Glück gehabt, dass dort gerade ein Stellplatz frei war oder ein Platz für ein Wohnmobil, oder dass ich mich direkt dorthin gestellt habe und gerade hier etwas essen war in der Raststätte.
Wie machen Sie es? Sie fahren einfach los Richtung Süden oder haben Sie so eine grobe Definition, dass Sie sagen, okay, Kroatien, aber vielleicht vorher Stopp, Chiemsee, oder bestimmen Sie nur die Himmelsrichtung oder wie machen Sie das?
Nein, im Prinzip lege ich meine Strecke natürlich fest, die ich fahren möchte. Ob ich an die Nordsee fahren möchte, dann suche ich mir bestimmte Orte aus, die ich anfahren möchte. Das habe ich jetzt hier auch gemacht. Und wie gesagt, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann fahre ich natürlich weiter in den Süden.
Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Glück. Darf ich noch fragen, woher Sie kommen?
Ja, aus dem Ruhrgebiet, aus Mülheim an der Ruhr.
Ich bin vor der Hitze in den Schatten von Buchen und Eichen geflüchtet. Knapp 12 mächtige Bäume stehen hier auf einer größeren Verkehrsinsel genau gegenüber dem Rasthaus Irschenberg, einem Gebäude aus den 1950er Jahren, als die Raststätte damals gebaut worden ist. Ich kann mir so einen Überblick verschaffen zwischen Raststätte und Autobahn. 9 Feuerwehrleute, das heißt 6 Mann und 3 Frauen, sind hier im Einsatz und stehen überwiegend auf dem breiten Gehweg der Autobahnraststelle Irschenberg. Und sie haben einen silbernen Metallschlauch nun in den Tank des LKW, ein MAN-Fahrzeug, hineingeführt und mit einer kleinen, fast chromfarbenen Pumpe pumpen sie den Tankinhalt Diesel jetzt aus dem Fahrzeug heraus in 2 blaue, hohe Plastikeimer, Plastiktonnen eher. Und der Einsatzleiter Feuerwehr trägt eine Art Rettungsweste, ich würde fast sagen eine Kutte, auf der steht Einsatzleiter Feuerwehr. Die Kutte selber, die Weste, ist in Neongelb.
Genau, also ich bin der Kommandant von der Freiwilligen Feuerwehr Irschenberg. Wir sind gerufen worden, weil durch einen Unfall beschädigten LKW vom Tank das Diesel ausläuft und haben jetzt gerade damit beschäftigt, den Tank abzupumpen, um den Umweltschaden so gering wie möglich zu halten.
Ein Umweltschaden entsteht, obwohl es jetzt eigentlich auf Asphalt tropft.
Ist richtig, es tropft auf Asphalt, aber problematisch ist natürlich, sobald der nächste Regenschauer kommt, dann setzt sich das Ganze in Bewegung und kommt dann irgendwo in die Wiese und dann haben wir einen größeren Umweltschaden.
Kommt es öfters vor, dass Sie da ausrücken müssen? Weil ich sehe, Sie haben da eine professionelle kleine Pumpe.
Ja, also wir sind relativ häufig auf der Autobahn unterwegs. Also wir haben ein Gesamteinsatzaufkommen von ca. 100 bis 150 Einsätze im Jahr und davon etwa 60% auf der Autobahn.
Und wenn Sie gerufen werden, wissen Sie dann, um was es geht oder müssen Sie da mit dem entsprechend großen Trupp anfahren?
Also wir wissen schon in der Regel, um was es geht. Also wir haben bestimmte Alarmstichwörter, nach denen wir alarmiert werden. Allerdings kommt es dann oft draußen erst zum endgültigen Bild von der Lage, also was tatsächlich los ist. Das weicht manchmal von den ersten Meldungen durch die Mitteiler ganz gravierend ab.
Und der Mitteiler war in dem Fall der Fahrer selber oder die Polizei, wissen es nicht?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also wir kriegen die Anforderung über die Leitstelle Rosenheim und wo das dann oft herkommt, erfahren wir gar nicht.
Dann danke ich sehr herzlich. Wie war Ihr Name?
Nickel.
Dankeschön. Böschenberg, das sind flatternde Fahnen, rauschender Verkehr. Das ist der ADAC-Stauberater, den ich in der Ferne auf seinem gelben Motorrad gerade vorbeizischen sehe. Böschenberg, das sind auch die Toiletten. Auch eine wichtige Infrastruktur, die Anlass für eine Rast gibt. Zum Beispiel auch für die Reisebusse. Im Grüppchen drückt gerade eine Reisegesellschaft ins Rasthaus, mir gegenüber. An dem kleinen Brunnen vorbei. Und auf dem Brunnen, obendrauf, sind zwei Bronzebären. Der Bär verweist auf Irschenberg, denn da soll im Wortstamm das lateinische Wort Ursus für den Bär drinstecken. Die Busreisegesellschaft also auf dem Weg in die Raststätte. Die offeriert übrigens die teureren Toiletten. Ich habe es schon getestet, die billigeren gibt es bei McDonald's und die kostenlosen bei der Kaffeerösterei Dienstler. Dahinter, hinter dem mächtigen Gebäude der Kaffeerösterei und der noch markanteren Kaffeeakademie, jetzt noch im Rohbau, da kommen die Wiesen, das Moor, die Dörfer, die Weiler, die Kühe auf der Weide. Da wachsen die bayerisch-barocken Kirchtürme in den weiß-blauen Föhnhimmel und dahinter, in der Blickregie, da kommen die Berge. Der Künstler Michael Hieselmeier befasst sich seit vielen Jahren mit Raststätten und mit Ausstellungen auf Raststätten. Ausstellungen wie zum Beispiel Exit St. Pankraz. Eine Raststätte als Knotenpunkt transnationaler Migrationsrouten. Oder jüngst Road Registers, ein Forschungsprojekt an der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Aufzeichnungen mobiler Lebenswelten. Wobei Michael Hieselmeier vor allem der Zusammenhang interessiert von Mobilität und Migration. Dessen Sichtbarkeit und seine Ambivalenzen. Von seinem spezifisch analytischen Blick will ich etwas lernen. Mobilität und Migration, das meint nicht nur schnelle Autos oder Geflüchtete in Fernreisebussen, sondern es geht um komplexere Fragen. Woher kommen die, die wohin fahren? Und was hat das alles mit Sehnsüchten zu tun? Nach der Ferne, nach Urlaub oder nach einem besseren Leben? Dazu das Gespräch mit dem Künstler und Architekten Michael Hieselmeier, dem übrigens zu Pass kommt, dass er vor dem Studium gejobbt hat als Fernfahrer. Übrigens auch mit vielen Stops in Irschenberg.
Ein ganz wichtiger, zentraler Punkt in der Typologie Raststation ist der LKW-Parkplatz. Der LKW-Parkplatz, der vielleicht am meisten verschiedenen Rhythmen unterliegt. Und diese Sache mit den Rhythmen ist sein Leitmotiv in der Lesbarkeit solcher Plätze, wenn man so will. Denn die Raststation funktioniert oder sieht völlig anders aus, je nachdem, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Saison man eine Raststätte betritt, aber auch zu welcher Tages- und Nachtzeit.
Bevor wir jetzt in diese Spezialitäten einsteigen, der Wandel einer Raststätte zum Beispiel innerhalb von 24 Stunden oder auch die Funktion von Raststätten während der Feriensaison, zuerst zu Ihrer Arbeitsweise. Viele Ausstellungsprojekte entstehen zusammen mit Michael Zingernell, auch Künstler und Architekt. Was ist das letzte Projekt, das Sie zusammen realisiert haben?
Im letzten Forschungsprojekt haben wir uns mit den sogenannten paneuropäischen Verkehrskorridoren beschäftigt und Knotenpunkten an diesen Verkehrskorridoren. Also mit Knotenpunkten meinen wir genau solche Orte wie Raststationen, aber auch wie formellen, informellen Märkten, Punkte wie Fährhäfen in unserem Fall, auch wie Logistikcenters und wie Lkw-Stationen, Lkw-Parkplätze. Und diese paneuropäischen Verkehrskorridore, das ist ein Terminus technicus, der sozusagen dieses EU-Programm beschreibt, den ehemaligen, wenn man so will, Westen und Osten durch diese Straßenverkehrsverbindungen, die neu erschaffen werden bzw. auch saniert werden, enger miteinander zu verknüpfen und sozusagen so einen größeren Wirtschaftsraum, das zu beschleunigen, das gemeinsame Wirtschaftswachstum. Und andererseits auch auf der symbolischen Ebene sozusagen so etwas wie ein Zusammenwachsen der verschiedenen Regionen und Teile der Europäischen Union voranzutreiben.
Hier in Irschenberg ist die Hauptdestination und die damit verbundene Sehnsucht ja der Süden, Italien vorrangig. Über den Brenner geht's los, dort beginnen dann die Ferien oder der Abzweig Kroatien, Adriaküste und so weiter. Also wie wichtig sind dann diese Sehnsüchte gewesen?
Ja, die Sehnsüchte waren einerseits für die Leute, die mit weiteren Zielen in Verbindung oder auch mit Ferien vor allem in Verbindung gebracht haben, ist es schon wichtig an der Stelle. Andererseits, wenn man so will, sind es auch Sehnsüchte nach einem besseren Leben. Also wenn man sich sozusagen diese Arbeitswelt an diesem Knotenpunkt anschaut. Also da gab es natürlich Menschen, die im Zuge der Jugoslawien-Krise oder Konflikte ausgewandert, geflohen sind und dann über Umwege dann an dieser Raststation gelandet sind und in dem Gastronomiebereich gearbeitet haben. Und es gab auch sehr...
Also die sozusagen nicht geflüchtet sind über die Autobahn und als Geflüchtete aus den Autos ausgestiegen sind, sondern die sozusagen in einem nächsten Schritt bereits in der Arbeitswelt Fuß gefasst haben und dann dort ja, gearbeitet haben.
Genau, die sich dort...
Im Service, in der Gastronomie oder wo?
Die sich dort ein neues Leben aufbauen konnten. Und in dem Fall war es auch so, also sehr interessanter Lebensweg oder andererseits Sehnsuchtsgeschichte war die Biografie einer russlanddeutschen Toilettenbetreuerin, die dort auf der Raststätte gearbeitet hat, also die sozusagen einerseits tagsüber fast im Schichtbetrieb mit anderen Frauen mit so einem Untersetzer vor dem WC gesessen ist und Geld eingesammelt hat und gleichzeitig für die Betreuung dieses WCs zuständig war. Dieses Arbeitsverhältnis durchaus einerseits sehr problematisch und ausbeuterisch.
Prekär würde man sagen.
Andererseits für sie selbst war es sozusagen so eine Möglichkeit, ihrem tristen Alltag zu entkommen und endlich wieder was tun zu können. Weil der Hintergrund in diesem Fall war, dass diese Frau Mitte der 90er Jahre nach Deutschland gekommen ist, in Ostdeutschland gelandet ist, dort irgendwie Fabriksarbeit nachgehen konnte. Die Fabrik hat zugesperrt, ihr Mann verfiel dem Alkohol und sie war dann vor die Möglichkeit oder die Entscheidung gestellt, entweder Hartz IV zu beziehen noch länger oder sich eben einen anderen Job zu suchen. Und da gab es eben diese sehr, sehr eigenartige Möglichkeit von einem auch russischen Auswanderer, der so ein mobiles Toilettenbetreuungsservice, das sich über mehrere Raststätten in ganz Österreich zu dieser Zeit gespannt hat, organisiert wurde, dort anzuheuern und im 10-Tages-Rhythmus zwischen, also 10 Tage zu Hause in Ostdeutschland zu sein und 10 Tage dann auf der Raststätte zu leben und diese Toiletten zu betreuen. Als wäre es ein Ausweg, zumindest aus dieser tristen Situation nichts tun zu können.
Genau, nochmal vielleicht zu Irschenberg. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind die paneuropäischen Korridore ja eher in der Ost-West-Richtung angelegt, um Ost- und Westeuropa oder östliche Zentraleuropa, um es geografisch genau zu formulieren, mit Westeuropa zu verbinden. Ist deshalb so eine Raststätte wie hier überhaupt Teil dieser paneuropäischen Verkehrswege?
Also im Fall zum Beispiel, wenn man daran denkt, im Fall der sogenannten Gastarbeiterroute, ist es über weite Teile natürlich nicht nur eine Route, sondern es sind mehrere Strecken, die sich immer wieder aufdröseln und dann wieder bündeln in unterschiedlichen Punkten. Aber generell wird immer noch von der einen Route im Sprachgebrauch gesprochen.
Was versteht man unter dieser sogenannten Gastarbeiterroute?
Also die sogenannte Gastarbeiterroute entstand als Folge der Anwerbeabkommen, also sowohl in Deutschland als auch in Österreich mit sogenannten Gastarbeitern in den 60er, 70er Jahren aus der Türkei, in Österreich vielmehr auch aus dem ehemaligen Jugoslawien. Je mehr dann sozusagen auch klar geworden ist, dass die Leute in Deutschland bzw. Österreich bleiben, haben sie dann natürlich ihre Familien nachgeholt. Sie haben selber es geschafft, sich einen gewissen Wohlstand zu erwirtschaften und auch ein Auto, ein eigenes anzuschaffen. Und das Auto war dann sozusagen auch dieses Gefäß einerseits, um dieses, wenn man so will, Ritual mit der Familie jedes Jahr von beispielsweise Köln nach den Werksferien bei Ford über die Alpen bis in die Türkei zu fahren. Das Auto voll gefüllt mit Familienmitgliedern, das Auto selbst ein Statussymbol natürlich auch für diejenigen, die daheim geblieben sind. Also da war es auch ganz wichtig, welche Marke man denn fährt, um zu zeigen, zu was man es denn auch gebracht hat. Andererseits war das Fahrzeug auch so ein wichtiges Transportmittel für Güter aller Art. Allerdings gibt es schon noch so eine Beobachtung, dass es natürlich schon viele Kleinbusse gibt, die extremst auch überladen sind. Und solche Kleinbusse kann man in Verbindung setzen mit Arbeitsmigration. Also diese Busse, die sozusagen von einem Privaten betrieben werden und informell organisiert sind. Also der Fahrer hat dann oft für jedes Land, das er durchkreuzt, ein eigenes Handy, die dann ausgebreitet am Armaturenbrett liegen. Und dieser Fahrer fährt jede Woche diese lange Strecke von mehreren tausend Kilometern einmal hin und retour und ist sozusagen so ein wichtiger Akteur in dieser transnationalen Arbeitsmigration und natürlich auch für die Gruppe dieser Dienstleister, die als Billigarbeiter, als Erntehelfer oder Leute, die ältere Menschen pflegen und diese wahnsinnigen Strapazen auf sich nehmen.
Das heißt, bei diesen Fahrern ist die Abwesenheit vom Wohnort ökonomisch zwangsweise bedingt. Auf der anderen Seite gibt es ja genug Personen, die eine Raststätte aufsuchen, wo man das ja freiwillig macht und sagt, ich möchte ja gerade weg sein von zu Hause, möchte dann irgendwo hinfahren, eine Reise unternehmen, die aus diesem Gefühl des Abstands einen Gewinn ziehen. Und ich finde es ja immer interessant, dass auf einer Raststätte diese Ambivalenzen, diese ganz unterschiedlichen Interessenschichten oder auch Zwangslagen aufeinandertreffen. Sie werden aber nie vermittelt, oder? Die Raststätte ist ja keine Vermittlungsinstanz, sondern die lässt jeden nebeneinander für sich.
Ja, es ist, könnte man schon sagen, dass es mehrere Paralleluniversen gibt. Also es kommt natürlich schon vor, dass sich die Leute begegnen, wenn sie denn die Möglichkeit haben, gemeinsam zu konsumieren, wenn man so will. Also wenn es, das kommt vielleicht eher weniger vor an so klassischen Raststätten, wo das Preisniveau doch deutlich über dem Durchschnitt des Rundherums ist. Aber es kommt eher mehr vor an sogenannten Autohöfen, die es ja in Deutschland auch unzählige gibt, also die sozusagen kein direktes großes Abfahrtsschild haben und auch diese, wo kein Prozentsatz aufgeschlagen wird von der Straßenbetreiberfirma, dass sie hier Waren verkaufen dürfen. Diese Autohöfe kennt man ja sehr oft, wenn die von in der Ferne irgendein Superzeichen aufgestellt haben, das dann blinkt, aber kein direktes Schild auf der Autobahn haben dürfen. Und diese Autohöfe sind auch doch eher mehr so geführt und am Preisniveau der Umgebung orientiert. Und das ist natürlich favorisiert von Lkw-Fahrern, sich dort zu treffen. Da zahlt man auf vielen zwar eine Standplatzgebühr, aber dafür ist der Parkplatz auch bewacht, was auch nicht unerheblich ist, weil der Lkw ist was wert, die Ware auf dem Lkw ist was wert. Und gleichzeitig gibt es auch andere Strukturen, die den Strukturen der Fernfahrer, aber auch nicht nur Fernfahrer, möchte ich sagen, sondern auch der Monteure oder so Leuten, die mobil sind, eher angepasst ist als auf einer Raststation.
Die Raststätte Irschenberg ist ja eine Mischung aus einer offiziellen Raststätte und eines Art Autohofs, weil ja dort die Raststätte direkt an das Gewerbegebiet angrenzt. Was wären denn so Infrastrukturen, die eher so einem Autohof entsprechen, also eher für dieses Klientel, das Sie gerade angesprochen haben, Lkw-Fahrer, Monteure, typisch wären?
Es gibt so eine Art Sozialräume, zum Teil auch Räume, wo kein Konsumzwang herrscht für die Lkw-Fahrer. Sehr oft auch natürlich dann, obwohl das in Raststätten auch mittlerweile gang und gäbe ist, früher war es mehr oder weniger das Fernsehzimmer, heutzutage klebt ja schon fast überall ein Flachbildschirm in der Ecke, ein großformatiger. Und andererseits gibt es auch dann natürlich auch andere Sanitäranlagen, die besser ausgestattet sind, so wie Duschen und sogar eben auch Gelegenheit, seine Wäsche zu waschen und auch zu trocknen.
Ist eine Raststätte für die Umgebung ein urbanes Zentrum?
Ja, vielleicht im Sinn von der Definition von, wenn man so will, Lefebvre, diesem Theoretiker, marxistischen, der gemeint hat, dass denn Urbanität sich vor allem dadurch auszeichnet, dass es eine gewisse Form von Differenz gibt. Die Differenz der Akteure, die sich auf einer Raststätte begegnen oder zumindest, also nicht unbedingt was miteinander zu tun haben, aber zumindest sich begegnen und sehen, schon gegeben. Allerdings das Spektrum der Differenz ist auch nicht so groß und so weit auseinander, weil die Voraussetzung überhaupt auf eine Autobahnraststätte zu kommen ist, dass man ein Vehikel fährt, bis auf wenige Ausnahmen, die Ausnahme beispielsweise des Autostoppers, dem wir auch heute schon mal begegnet sind. Also das und dieses Autostoppen ja durchaus eine ganz, ganz eigene Kultur dann auch ist. Aber ich denke schon, dass über diese Differenz Raststätten durchaus urban sind und aber auch über das, wie sie denn organisiert sind oder wie sie denn so als auch die Gebäudestruktur und auch schon diese Schnittstelle zwischen Auto als, wie soll man sagen, favorisiertes Fortbewegungsmittel der Moderne eigentlich auch schon so ein Ding ist. Ist natürlich auch die Frage, wirft sich da auf, ob das heute auch noch zeitgemäß ist, diese Mobilitätsform. Weil es ja durchaus andere Konzepte gäbe, die diesem Individualverkehr entgegenstünden. Also sowohl Individualverkehr für Selbstfahrende, aber andererseits auch Individualverkehr oder wenn man so denkt, als Schwarm, den Lkw-Verkehr, der immer mehr so dazu ausgerichtet ist, dass sozusagen auch diese Lager in dieser Zeit, wo man alles just in time irgendwie bekommen möchte, die Lagerflächen und die Lagerkapazitäten zunehmend in dieser engen Taktung auch auf die Straße verlagert werden.
So gesehen stehen wir also hier in einem Lagerhaus, allerdings mit hervorragendem Panorama, Bergwelt. Der Irschenberg, die Raststätte, ist an einem Punkt, der sich als Aussichtsmöglichkeit sehr eignet. Und ich frage mich immer, ist das Absicht oder Zufall? Hat man früher heißt also zu Zeiten des Deutschen Reiches, Autobahnen nach ästhetischen Gesichtspunkten in die Landschaft platziert? Frage ich mich auch, weil gleich nach dem Irschenberg wird die Autobahn am Chiemsee vorbeigeführt. Das wäre nach meinem Gefühl heute nicht mehr genehmigungsfähig, die Zerstörung dieser ökologisch wertvollen Landschaft.
Na, das war durchaus in dieser Zeit bei den sogenannten Reichsautobahnen durchaus beabsichtigt. Also da gab es sozusagen auch diesen Ansatz der möglichst landschaftsgebundenen Trassenführung, die auch gleichzeitig dem Benutzer, der Benutzerin die Erfahrung, unter Anführungszeichen, auch wirklich wortwörtlich so gemeint, beim Erfahren dieser Straßen mehr oder weniger die Landschaft so in Szene gesetzt wird. Also im Fall von Irschenberg ist es tatsächlich so, dass da Irschenberg und Chiemsee, dass da sogar Umwege in Kauf genommen wurden und eben auch große Steigungen, die man vermeiden hätte können, in Kauf genommen wurden, um eben diesen Blick auf den Alpenhauptkamm so zu inszenieren. Und wenn man so alte Bilder irgendwie sich aus der Zeit ansieht, muss es für die Leute ja ganz was Besonderes gewesen sein, die solche Straßen ja nicht besonders kannten. Aber was auch auffällig ist zu dieser Zeit, dass sich auf diesen Fotografien höchstens ein, zwei Autos auf den Fahrbahnen befinden, also dass es wirklich menschenleer ist. Und dabei ist kürzlich, bin ich so drüber gestolpert, über einen Ausspruch eines Amerikaners, der so als Interessierter das Deutsche Reich damals besuchte, als Straßenplaner, und so den Ausspruch scheinbar getätigt hat, so auf die Art, wir Amerikaner haben den Verkehr und ihr Deutschen habt die Autobahnen. Sozusagen so ein Paradox, und dieses Paradox wurde ja, wie man weiß, im Deutschen Reich nie wirklich aufgelöst. Also dieses Versprechen nach Individualverkehr mit dem Kraft durch Freude Programm und jeder seinen eigenen VW Käfer blieb ja nur Versprechung. Anteilsscheine wurden zwar viele gezeichnet und viel Geld wahrscheinlich auch investiert, das floss aber sozusagen woanders hin. Und diese Versprechung löste sich erst dann sozusagen in den Wirtschaftswunderjahren langsam ein, als auch als Teil des Wirtschaftswunders jedem nahegelegt wurde oder jeder auch animiert wurde, sozusagen ein eigenes Auto anzuschaffen. Egal, ob es den Sinn gemacht hat oder nicht. Und es ist ja bis heute noch so, dass es der Automobilmarkt einen extrem großen Anteil am Bruttoinlandsprodukt und sozusagen auch am Geldfluss hat und eben auch der Straßenbau.
Bevor wir uns jetzt mehr mit diesem fordistischen Projekt, nenne ich das einfach mal, beschäftigen, nochmal zurück zur Landschaft. Wenn die Autobahnen, wie war der Fachausdruck,
landschaftsgebunden.
Landschaftsgebunden geplant worden sind, erschaffen dann diese Autobahnen nicht erst die Landschaft? Also was ist sozusagen zuerst da, die Landschaft und dann die Autobahn, oder eigentlich die Autobahn und dann folgt die Landschaft?
Naja, man könnte es vielleicht so sehen, also das war ja nicht deren Idee damals, sondern das rekurriert einerseits direkt auf die sogenannten amerikanischen Parkways, also wo wirklich die Autostraße als wirklicher Gang durch einen Park angelegt oder antizipiert war. Andererseits geht das wieder zurück auf die Gestaltung von englischen Landschaftsgärten, wo man in Wechselwirkung zwischen Blickachsen und Blickführungen und der Wegführung sozusagen so Erlebnisse immer wieder inszeniert hat. Und im Fall dieser deutschen Reichsautobahnen, ich weiß es von Österreich, dass beispielsweise im Fall von Irschenberg der Alpenhauptkamm oder zum Beispiel die Blickführung bei Stift Melk in Österreich, also dass dieses katholische Stift wirklich so oben sitzt, ist angeblich wirklich auch diese Autobahn so herumgeführt worden, dass das auch plötzlich so wie ein riesen absurdes Schiff auftaucht auf der Autobahn, und die Streckenführung hätte auch ganz anders laufen können. Also es waren wirklich sozusagen so ganz absichtliche Inszenierungen, um dann auch die eigene nationale, in dem Fall Landschaft, ins Bild zu setzen und um auch Sehnsucht zu generieren, auch für Tourismus im eigenen Land, also wie gerade in dem Fall Südbayern bis nach Österreich, Mondsee, Salzburg und dergleichen. Und die Straßen nicht nur als Binnennetz gedacht waren, sondern schon auf Expansion eigentlich hindeuten.
Ich bedanke mich sehr herzlich bei Michael Hieselmeier, und vielleicht schalte ich das Mikrofon später nochmal ein, aber jetzt erstmal vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Zur schönen Aussicht, so heißt die Location bei den Einheimischen. Das heißt, der eigentliche Gipfel vom Irschenberg. Etwa eine knappe halbe Stunde Fußweg von der Raststelle entfernt und nicht mal 50 Meter höher, vielleicht 40 Meter. Mit seinen 754 Metern über Null ist der Irschenberg nicht mehr als ein kleiner Huckel angesichts des Alpenkamms, der sich jetzt vor mir ausbreitet. Aber er ist auch nicht weniger. Die Anhöhe in der Voralpenlandschaft erlaubt eine grandiose Rundsicht. Für die Kenner der Alpengipfel noch ein paar Informationen. Das Alpenpanorama reicht im Osten von der sogenannten Ratzinger Höhe bis in den Westen zum Blomberg. In der Mitte der Wendelstein, einer der Münchner Hausberge mit seinen gut 1800 Metern. Daneben der Breitenstein. Schauen wir mal, ob man die Zugspitze sehen kann. Die Spitze der Zugspitze müsste eigentlich sichtbar sein. Anscheinend von hier aus nicht. Aber die Benediktenwand ist im Westen zu sehen. Scheint leicht auf. Und Richtung Osten kommt dann der Sulzberg. Also östlich vom Wendelstein kommt der Sulzberg und das Kranzhorn. Und zwischen Sulzberg und Kranzhorn, zwei an sich unscheinbare Gipfel, da geht das Inntal hinein. Weshalb eben die Autobahn hier ihre Bedeutung gewinnt, weil sie eben Richtung Salzburg geht, aber unten am Inntal-Dreieck eben auch rechts ins Inntal abzweigt. Und hinter dem Sulzberg, da scheint das Wilde-Kaiser-Massiv auf. Von hier oben werden viele Fotos geschossen, wenn es darum geht, Bayern zu zeigen. Und nicht überraschend, ganz zu meiner Rechten, hier oben auf dem Hügel ist ein Fotograf. Da schaue ich dann später mal hin, macht Fotos und links von mir toben schon die Selfie-Produktionen. Und diese guten Fotomotive, die machen den Irschenberg zu einem Akteur der Kulturgeschichte, der Alten und der Jüngsten. Zum Beispiel da vor meinen Füßen, da liegt die Wallfahrtskirche Wilperting, die markante Barockanlage besteht aus zwei Gebäuden, die man auch sehr gut von der Autobahn aus sieht. Einer größeren Kirche in einem hellen Gelb, also nicht in dem dunklen bayerischen Ocker, aber zumindest in der Anmutung dieses bayerischen Ockers. Und in derselben Farbe gehalten daneben die kleine Veitskapelle. Die soll dort stehen, wo der Legende nach der heilige Marinus seine Zelle hatte, der heute auch im Wappen der Gemeinde Irschenberg ist. Und als ich eben das Wappenmosaik vorhin am Verkehrskreisel gesehen habe, da dachte ich an einen tanzenden Bischof und war ganz erstaunt, was der Katholizismus alles so hergibt. Tatsächlich bewegt sich der Körper des Heiligen nicht in einem freudigen Tanz, sondern windet sich in den Flammen, denen er zum Opfer fiel. Glaubensabweichlerei wurde ihm vorgeworfen. Im 7. Jahrhundert war das. Das wäre sozusagen die alte Kulturgeschichte. Die jüngste, um das Jahr 2000, eröffnete das McDonald's-Restaurant am Irschenberg. Das kann ich von hier oben auch gut sehen. Und im Vorfeld der Eröffnung des McDonald's, da regte sich der bayerische Heimatwiderstand. Die Biermöselblasen kämpfte mit einem eigenen Lied gegen die Verschandelung der Landschaft. Und der Filmemacher Thomas Kronthaler, den man heute auch von den Rosenheim-Cops her kennt, dreht die Heimatsatire Die Scheinheiligen. Der Titel ist auch eine Anspielung auf den heiligen Marinus. Denn der Aufreger war, dass der McDonald's genau in der Blickachse auf die idyllische Wallfahrtskirche liegt. Allerdings nicht von hier oben aus, nicht vom Gipfel des Irschenbergs. Da ist das Bayern-Klischee unangetastet.
Nächste Ausfahrt Irschenberg. Eine Mikrokosmos-Reportage von Ralf Hohmann. Ton und Technik Caroline Thon, Eva Pöpplein und Wolfgang Rixius. Redaktion Barbara Schäfer.